Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 67. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Jede Kultur hat ihre eigenen Wege gefunden, den Körper zu heilen und das Wohlbefinden zu fördern. Während in der westlichen Medizin der Fokus oft auf Symptombehandlung und Hightech-Therapien liegt, setzen andere Traditionen auf Prävention, ganzheitliche Ansätze und die Kraft der Natur. In China entwickelte sich die traditionelle chinesische Medizin mit Akupunktur und Kräuterheilkunde. Die indigenen Völker Nordamerikas arbeiteten mit Pflanzenmedizin und in Indien entstand vor über 5000 Jahren eine der ältesten ganzheitlichen Heilmethoden der Welt, Ayurveda. Doch was steckt hinter diesem jahrtausendealten Wissen? Ist Ayurveda einfach nur eine alternative Heilmethode oder ein tiefgehendes Konzept für körperliche und geistige Balance? Und welche Rolle spielt dabei eine Pflanze, die immer mehr Aufmerksamkeit bekommt? Ashwagandha. Kanntest du die beiden Schlagworte schon, Ayurveda und Ashwagandha? Hast du vielleicht sogar selbst schon Erfahrungen damit gemacht? Oder ist das alles neu für dich? So oder so solltest du jetzt dranbleiben, wenn du mehr über Ayurveda und natürliche Heilmethoden erfahren willst.
Experte der Woche.
Ich spreche heute mit Dr. Ananda Chopra, dem Leiter der Ayurveda-Abteilung in der Habichtswald-Klinik Kassel. Er studierte Medizin und Indologie an der Universität Heidelberg. Nach seiner Approbation als Arzt folgte ein einjähriger Aufenthalt in Kalkutta, Indien, zum Studium des Ayurveda. Von 2009 bis 2011 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Forschungsprojekt zur modernen Geschichte des Ayurveda der Universität Heidelberg. Neben seiner klinischen Tätigkeit ist er weiterhin wissenschaftlich in der Medizingeschichte tätig. Ananda Chopra, vielen Dank, dass du da bist. Unser Thema heute ist Ayurveda. Und Ayurveda wird oft als Wissenschaft vom Leben bezeichnet. Wie beschreibst du Ayurveda in deinen eigenen Worten?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ayurveda kann man, wie das mit so Worten ist, nicht? Sie können ja unterschiedliche Bedeutungen haben. Also wörtlich übersetzt heißt es so etwas wie Wissenschaft vom Leben. Wenn man sich anguckt, was Ayurveda ist und war, dann kann man auf der einen Seite sagen, es war und ist eben auch eine medizinische Wissenschaft. Das wird häufig zumindest außerhalb Südasiens unterschätzt. Aber es hat noch einen viel weiteren Anspruch, nicht? Es gibt so eine alte Sentenz, Ayurveda ist ja eine traditionelle Wissenschaft und beruft sich auf eine sehr umfangreiche traditionelle Literatur. Und es gibt so eine alte Sentenz, da heißt es, der Zweck dieser Wissenschaft ist doppelt. Nämlich erstens geht es wirklich darum, auch die Gesundheit des gesunden Menschen zu schützen und zu bewahren. Und im Ayurveda war das nicht nur ein Motto, sondern das kann man von früher bis heute auch verfolgen. Es gibt da spezielle Konzepte und vor allem, was im Ayurveda immer eine Rolle spielt, individuelle Konzepte dafür, wie der Einzelne gesund und lange leben kann. Und das Zweite, der zweite Zweck ist der, der zu jeder Heilkunde gehört, nämlich die Krankheiten behandeln. Nicht? Das macht Ayurveda natürlich auch.
Und wo siehst du den größten Unterschied zur klassischen Schulmedizin, so wie wir sie beide kennen?
Ja.
Geht es mehr um Prävention oder geht es mehr um Heilung? Oder wo liegen die größten Unterschiede?
Ich glaube, die Unterschiede, wenn man, glaube ich, genauer hinguckt, dann muss man natürlich auch immer unterscheiden, so ein bisschen zwischen Theorie und Praxis. Und in der Theorie ist ja auch unsere moderne Medizin eigentlich sehr umfassend und ich würde sogar sagen ganzheitlich, auch wenn ich den Begriff ein bisschen abgedroschen finde. In der Praxis ist es dann oft anders, nicht? Aus verschiedenen Gründen. Und das ist vielleicht im Ayurveda. Der Ayurveda ist natürlich in der Theorie auch sehr umfassend und individuell, aber das wirkt sich eben auch in der Praxis aus. Und das heißt zum Beispiel auch, dass man Krankheit und Gesundheit jetzt auch nicht so getrennt betrachtet, nicht? Also auch wenn jemand, ich habe hier zum Beispiel auch immer wieder Menschen, die nach einer Krebserkrankung, nach einer durchgemachten Krebserkrankung zu uns kommen. Und da gibt es natürlich Dinge, die man behandeln muss, Folgen der Erkrankung oder der Behandlung. Aber dann geht es auch darum, die Gesundheit, also die gesunden Anteile im Menschen, die ja jeder hat, selbst nach der schwersten Erkrankung, die zu fördern. Und da finde ich, da bietet der Ayurveda enorme Möglichkeiten. Und vor allem, was mich eigentlich von Anfang an, ich bin eher zufällig zu Ayurveda gekommen, aber was mich von Anfang an beeindruckt hat, ist dieser individueller Ansatz. Das ist eigentlich selten so ist, dass man sagt, das ist das eine, das sollen alle machen, sondern dass man immer versucht, den Menschen erstmal individuell zu betrachten und darauf aufbauend gibt es dann ganz unterschiedliche Empfehlungen.
Möchtest du uns mit uns teilen, wie du zu Ayurveda gekommen bist?
Ja, gerne. Ich habe konventionell Medizin studiert, nicht in Deutschland, in Heidelberg und in Mannheim. und habe parallel dazu klassische Indologie, das ist ein bisschen ein etwas abgelegenes Fach, aber also altindische Sprachen studiert, aber eigentlich, weil es mich interessiert hat und weil es möglich war, der Professor war da sehr nett und so weiter. Und ich habe dann aber eine Doktorarbeit gemacht, eine medizinhistorische Doktorarbeit über einen alten ayurvedischen Text. Und das war aber eine rein historische Arbeit. Also da ging es darum, nicht, wie stellt man sich im Ayurveda die Entstehung von menschlichem Leben vor und solche Dinge. Und in diesem Zusammenhang bin ich dann in Indien gewesen. Da war ich schon da. Ich habe in der Kinderheilkunde gearbeitet, also war da von der Klinik beurlaubt und war dann in Indien für so einen Ayurveda-Studienaufenthalt. Und da bin ich dann eigentlich mit dem praktischen Ayurveda in Berührung gekommen. Ich war ein Jahr dort, das ist schon ein paar Jahre her. Und für den, vor allem den wichtigsten Professor, mit dem ich dort zu tun hatte, für den war klar, wenn ein Arzt kommt, dann will der auch was Praktisches lernen. Und dann wurde aus diesem Studien- und Forschungsaufenthalt im Grunde auch ein Ausbildungsaufenthalt. War sehr spannend, sehr interessant. Und als ich dann wieder in Deutschland war, da war gerade hier die Ayurveda-Klinik in Kassel relativ neu eröffnet. Also bestand schon ungefähr ein Jahr. Und da habe ich dann, bin ich zunächst mal für ein Jahr bin ich hierher gekommen. Und ja, bin dann im Grunde hier hängen geblieben. Also ich war zwischenzeitlich mal hier auch von der Klinik dann beurlaubt und in einem medizinhistorischen Forschungsprojekt an der Universität Heidelberg wieder. Aber im Grunde bin ich jetzt seit über 20 Jahren hier in der Klinik tätig. Und das, was mich dann doch ein bisschen oder was mich bei der Stange gehalten hat, um das mal so zu sagen, ist letztendlich die Möglichkeit und das, was ich jeden Tag erlebe, dass man doch Menschen, die mit unserer modernen Medizin vielleicht entweder nur zum Teil angeguckt werden oder nicht so recht weiterkommen, dass man doch für die immer noch ein bisschen was machen kann mit Ayurveda. Und wir haben, ich muss sagen, im Ganzen haben wir auch sehr dankbare Patienten eigentlich, aber gerade so Dinge, dafür finde ich es immer ganz nützlich, wenn man vorher mal gesehen hat, was so in der Medizin gemacht wird, ne? Und die Medizin, also ich habe keinen Groll gegen die moderne Schulmedizin, überhaupt nicht, ne? Also, aber es gibt dann eben immer noch andere Möglichkeiten und vor allem denke ich, was heute sehr wichtig ist und was wir im Grunde hier dann auch praktizieren, ist eine integrierte Medizin. Also im Grunde zu versuchen, das Beste aus zwei Welten für den einzelnen Menschen mit seinem einzelnen Problem, sei es darum, dass er krank ist, sei es darum, dass er lange und gesund leben möchte. Und auch das, wir haben zwar selten ganz gesunde Menschen hier, aber der Ayurveda bietet auch dafür Möglichkeiten und da können wir in der Klinik auch dafür Behandlungen machen, wo es darum geht, die Gesundheit zu steigern, altersbedingten Leiden oder so etwas entgegenzuwirken.
Es ist ja Ayurveda eine der ältesten Heilmethoden auf der Welt. Mhm. Wenn du jetzt betrachtest, wie hat sich denn Ayurveda verändert über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte? Wird Ayurveda genauso praktiziert wie in den alten Schriften oder hat sich auch da Ayurveda weiterentwickelt?
Ja, danke. Das ist eine so super Frage. Die muss viel öfter gestellt werden. Und ich muss mal sagen, wir haben das nicht abgesprochen vorher, ne? Auf die Frage habe ich gewartet. Das ist so ein Klischee, ne? Das oft, also eben, vielen Dank wirklich dafür. Also das ist ein Klischee, das man ja oft nicht nur mit Ayurveda, sondern auch sonst mit traditionellen Medizinsystemen verbindet. Nicht deren Vertreter oder auch andere sagen dann, oh, was wir machen, ist alles traditionell, das so wie es in den alten Schriften oder von den alten gelehrt wurde. Und das ist ja schon praktischerweise unmöglich, ne? Also ich sage das schon immer für Indien selber, ne? Wenn wir heute indisch essen gehen, du und ich in ein Restaurant, nicht, dann haben wir einen Tomatenchutney und ordentlich Chilis im Essen. Und da muss man sich klar machen, dass Tomaten und Chilis auch nach Indien erst gekommen sind. Die sind ja aus Südamerika dahin gekommen, ne? Und das ist ein paar Jahrhunderte her. Ist heute selbstverständlich und das gilt ja überall auf der Welt. Die Dinge wandeln sich, Ernährungsgewohnheiten, Krankheiten wandeln sich. Und das Interessante, wenn wir die ayurvedische Tradition betrachten, also meine Schwäche ist ja dann doch die Medizingeschichte immer wieder, aber dann sehen wir auch da, dass es da viel Wandel gab, ne? Also wir haben so Autoren aus dem 16., 17. Jahrhundert, die eben auf einmal diese Dinge wie Kartoffeln und Tomaten beschreiben, die es in den Jahrhunderten vorher gar nicht gab. Auch Kräuter und Heilmittel, nicht, die es vorher nicht gab. Und das hat sich fortgesetzt. Also alleine das Alter wäre jetzt für mich, das klingt immer toll, wenn man sagt, eine sehr alte Heilkunde, aber allein das Alter wäre für mich jetzt noch kein Beleg für Authentizität, sondern was ich faszinierend finde, ist, dass man eben bis heute beobachten kann, wie das eben in einer sich wandelnden Welt, in wandelnden Ansprüchen, so wie wir heute arbeiten, in unseren Beziehungen leben und so etwas, das ist ja ganz anders als vor einigen Jahrhunderten, dass der Ayurveda auch da immer drauf eingehen kann. Und es ist so eine interessante Mischung von die traditionelle Weisheit, die alte Weisheit versucht man ernst zu nehmen, aber sie gleichzeitig immer auf die jeweilige Situation und bei uns kommt ja noch dazu, in einer ganz anderen Region mit anderen Ernährungsgewohnheiten, mit anderen klimatischen Einflüssen anzuwenden. Aber das, also mein erster Ayurveda-Lehrer, der war in der Beziehung immer sehr, hat immer sehr darauf bestanden, dass das ja seit ältester Zeit, und das kann man auch nachweisen, immer den ayurvedischen Autoren wichtig war, dass man es immer auf die, sie sagen, auf Zeit, Ort und Individuum zuschneidet, was man macht. Nicht? Und das ist, glaube ich, etwas, was ich so interessant finde. Und natürlich, ich meine, wenn man nach Evidenz fragt, können wir sagen, wir haben 2000 Jahre Evidenz, aber die muss man dann ein bisschen, muss man sozusagen rauskitzeln, nicht aus diesen Dingen.
Hm. Das ist schön zu hören, dass es eine lebende Heilkunst ist, die sich auch wirklich weiterentwickelt und nicht vor Jahrtausenden stehen geblieben ist.
Ja, das ist das Entscheidende. Und heutige Ayurveda-Ärzte arbeiten, also sind da auch im stetigen Dialog mit der modernen Medizin. Und auch selbst da, das wird häufig nicht so wahrgenommen, weil das oft nicht so verbreitet wird. Aber da gibt es durchaus eine Menge auch an Forschungsergebnissen und Projekten, nicht? Also in Indien wie in Deutschland, auch international.
Welche Rolle spielen die fünf Elemente in der ayurvedischen Medizin? Also Ayurveda basiert ja auf einem tiefen Verständnis der Naturgesetze. Wie beeinflussen die den Körper und kommen in der Diagnose und Behandlung vor?
Also die Medizin ist ja auch sonst, ne, ob wir über Ayurveda sprechen oder andere, ist ja letztendlich immer eine praktische Wissenschaft. Aber damit wir eben sachgerecht und gut handeln können, brauchen wir ja irgendwie Konzepte und Sichtweisen. Und ich würde mal sagen, die fünf Elemente sind halt eine besondere Sichtweise des Ayurveda, nicht? Dass man sagt, also sowohl die Welt, die uns umgibt, das ist wichtig, also alles, was wir sehen, riechen, hören, schmecken, tasten, also was über die Sinne auf uns einwirkt, als auch unser menschlicher Körper selber bestehen aus denselben Bestandteilen. Das sind die fünf großen Elemente, nicht Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum. Ja, das kann man erstmal so annehmen. Und dann ist aber das Entscheidende, der Ayurveda wie manche andere naturheilkundliche Medizinsysteme arbeitet mit einem sehr qualitativen Verständnis, nicht? Also, und qualitativ, quantitativ wäre dann der Gegensatz, nicht? Beispielsweise sprechen wir ja im Ayurveda von kühlenden Kräutern und wärmenden Kräutern, nicht kühlenden Ölen, wärmenden Ölen. Das erscheint vielleicht erstmal ein bisschen ungewöhnlich, aber wenn wir uns umgucken, dann wissen wir ja auch, mir fällt das neuerdings, oder seit ich mich mit Ayurveda beschäftige, fällt mir das beim Wetterbericht manchmal auf, nicht? Dass selbst im konventionellen meteorologischen Wetterbericht, es heißt, meinetwegen ist es 18 Grad, aber die gefühlte Temperatur ist 2 Grad. Bei den 2 Grad, dann staune ich wieder, woran sie das messen. Aber die haben auch gemerkt, nicht 18 Grad bei Regen und Wind ist was anderes als 18 Grad bei Sonne und klarer. Und diese, was da wichtig ist, ist, dass sozusagen der Mensch, also der Mensch und die Wahrnehmung des Menschen im Mittelpunkt steht. Und dafür sind die fünf Elemente ein gutes Instrument. Ne? Also da guckt man dann, ne, also einmal auf den Menschen bezogen, wie sind die Elemente da vertreten? Hat der mehr Wasser, mehr Erde, mehr Feuer? Also man hat immer von allen, aber wie viel? Und wie kann ich das positiv beeinflussen, um den Menschen im Gleichgewicht zu halten oder ins Gleichgewicht zu bringen?
Wie findet ihr das raus? Also in der traditionellen Schulmedizin machst du Labortests oder Bildgebungen, Röntgen, MRT, CT. Wie läuft die Diagnostik in der ayurvedischen Medizin und wie kriege ich raus, welches Element in welcher Menge vertreten ist in mir?
Ja, das ist letztendlich eine Frage der Sichtweise, nicht? Und mein erster Ayurveda-Lehrer, der sagte auch zu mir, du bist Schulmediziner, also du weißt, wie ein kranker Mensch aussieht, aber für Ayurveda wirst du lernen müssen, anders zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob es so viel anders ist, aber man gewichtet die Dinge anders. Und was ganz wichtig ist, ist im Grunde, das schließt an das an, was ich vorhin sagte, im Grunde etwas, was wir eigentlich auch im Medizinstudium lernen, wir machen es nachher nur nicht mehr weiter, ne? Dass man sich zunächst mal ist wirklich den Menschen anschauen. Nicht? Ich sehe ja, wie jemand aussieht, ich sehe, ob er gelbsüchtig ist meinetwegen, ne? Oder wie die Gelenke, und du als Orthopäde wirst das auch kennen, also ich habe einen Freund, der Orthopäde ist, wenn wir da manchmal im Restaurant sitzen oder im Café und Menschen laufen vorbei, ne? Dann der guckt so dreimal und sagt, oh, der braucht aber eine neue Hüfte oder so. Ne? Also man, und das guckt der, da hat er noch kein Röntgenbild gemacht. Ne? Und das ist halt, also insofern ist Ayurveda wirklich auch ärztliche Kunst. Ne? Also über die Sinne, was ich sehe, rieche, rieche, nicht höre. Man hört ja Rasselgeräusche beim Atmen oder was auch immer. Das ist schon mal das Erste und das versucht man dann einzuordnen in dieses System. Das Zweite, was ganz wichtig ist, natürlich die Befragung des Menschen. Nicht? Man befragt ihn. Und eigentlich gehört auch immer eine körperliche Untersuchung dazu. Nicht? Auch da wieder die Wahrnehmung. Nicht? Man, ist es geschwollen, ist es nicht geschwollen, ist es heiß, ist es kalt? Das macht schon ganz, ganz viel aus. Also im Grunde, es ist halt es ist ein bisschen Übung und eine andere Perspektive. Aber es ist eigentlich gar kein Zauberwerk. Ne? Es ist also wirklich etwas, was man lernen und üben kann. Es ist halt was anderes. Nicht? In der Klinik kenne ich das auch, da warten wir dann auf die Laborwerte und auf das Röntgenbild und lauter solche Dinge. Ja, wer ayurvedisch auch nützt, aber das im Vordergrund stehen eben diese anderen Dinge.
Jetzt werden ja in der ayurvedischen Medizin viele natürliche Heilmethoden verwendet. Also die häufigsten, die mir einfallen, ist Kräutermedizin oder Ernährungsumstellung, von Yoga bis Meditation und Massagen. Was wird am häufigsten angewandt?
Also die ayurvedische Auffassung, also wenn man mal diesen Begriff Therapie nimmt, ne, also die ayurvedische Auffassung von Therapie ist sehr umfassend. Das heißt, also um es an einem Beispiel mal zu illustrieren, bei meinem ersten Ayurveda-Lehrer war das so, das war ein sehr traditionell ausgebildeter Mensch, nicht? Da kam Mensch, also da kam kein Mensch aus Wellnessgründen, muss man jetzt sagen, ne? Also das war in Kalkutta. Die waren wirklich schwer krank und oft so Rheuma und Asthma und schlimme Hauterkrankungen und was weiß ich. Die erste Konsultation endete regelmäßig damit, dass er den Menschen und manchmal sehr deutlich gesagt hat, was sie essen dürfen und nicht essen dürfen. Und da fiel manchmal schon das Gesicht runter, je nachdem. So, aber das ist der, also ayurvedische Behandlung beginnt mit Ernährung und allgemeiner Lebensführung. Und dann sagt er denen, ja, reiben Sie sich vielleicht zweimal die Woche morgens mit einem pflanzlichen Öl ein, machen Sie es vor dem Baden. Und dann hat er denen gesagt, das machen Sie jetzt 4 Wochen und dann kommen Sie wieder. Und dann gibt's erst das Arzneimittel. Und wenn wir dann zum Arzneimittel kommen, dann spielt im Ayurveda die Pflanzenheilkunde eine ganz große Rolle. Ganz, ganz große Rolle und ist heute auch eine Industrie. Also ayurvedische Pflanzenheilmittel werden inzwischen auch industriell hergestellt. Aber auch hier gilt immer wie im Ayurveda ein individueller Ansatz. Also es gibt selten eine Medizin für eine Erkrankung, sondern man muss immer berücksichtigen, was hat dieser Mensch für eine Grundkonstitution. Und da kann es passieren, wenn da zwei Menschen mit Asthma meinetwegen sind, die aber eine unterschiedliche Konstitution haben, dass man denen auch unterschiedliche Kräuter gibt, ne? Also, und solche Dinge. Also auch das wird individuell gemacht. Und dann das, was wir hier in der Klinik machen können, muss ich auch sagen, und gerne machen, das ist so ein besonderes Therapieverfahren. Das ist schon ein bisschen umfassender und das muss man sozusagen so ja, kurmäßig machen. Das ist die sogenannte Panchakarma-Behandlung. Dazu gehören Öl- und Wärmeanwendungen, nicht? Also verschiedenster Art, also bei den Wärmeanwendungen, also trockene Wärme, feuchte Wärme mit Dampf, wenn man mit Dampf, welche Kräuter man dazu setzt und so weiter, ob man das lokal macht oder generalisiert, das kann man alles spezifisch einsetzen. Aber zum Panchakarma gehören eben auch innerliche Anwendungen. Da kann zum Beispiel so ein Ausleitungs-, also so ein Abführtag dazu gehören. Was im Panchakarma eine ganz große Rolle spielt und was, das muss ich immer betonen, im Ayurveda keine Ausleitung ist, sondern eine Behandlung, das sind die ayurvedischen Darmeinläufe. Nicht? Da macht man zum Beispiel auch Darmeinläufe mit so 80 Milliliter Sesamöl, was ja eigentlich eine relativ kleine Menge ist und dem setzt man vielleicht noch Kräuter zu. Das ist auch etwas, was gar nicht abführen soll. Wir kennen ja den Darmeinlauf nur, den man macht, damit der Darm leer ist. Hier ist es wirklich Behandlung. Und da gibt es moderne, also eine recht junge Studie, also vor 2020 publiziert, eine sehr interessante Studie, die zeigt, dass eben durch solche Interventionen auch das Mikrobiom des Darmes verändert wird. Also ich finde das faszinierend, weil für mich war das am Anfang immer ein bisschen befremdlich, was man mit Darmeinläufen alles erreichen will. Ich habe dann einfach in der Praxis gelernt, dass es wirkt und gut wirkt, nicht? Und jetzt kriegen wir über diese Mikrobiomforschung sozusagen nochmal um die Ecke eine moderne Begründung, wie es vielleicht, ist vielleicht nicht das Einzige, aber wie es vielleicht wirken kann. Und diese Dinge kann man auch, aber das wird man dann kurmäßig machen, ne? Und auch, wenn es geht, möglichst immer mit ärztlicher oder zumindest fachlicher Begleitung. Aber eben Pflanzenheilkunde, Lebensstilveränderungen, alle. Und klar, und zu dem Lebensstil, da gehört dann auch Bewegung, Yoga, Meditation zur Gesundheit gehört auch die geistige Gesundheit, die mentale Gesundheit im Ayurveda. Auch das, auch dafür kann man was tun.
Na, wenn wir über Kräutermedizin sprechen, fällt mir immer eins ein, was schon ganz exotisch klingt, Ashwagandha. Was kannst du uns dazu sagen?
Ashwagandha, ja, das ist im Moment durchaus ein heißes Eisen, kann man sagen. Also Ashwagandha, unter Ashwagandha versteht man, also wörtlich Ashwagandha heißt sowas, die nach Pferd riechende. Und was damit gemeint ist, ist die Wurzel einer Pflanze, die man nennt Vitania somnifera. Und die Wurzel wird, und da behauptet man immer, also ich habe das selber nie so nachvollziehen können, aber man behauptet immer, die Frische, wenn die Wurzel frisch geerntet wird, dann würde sie eben nach Pferd riechen, wie auch immer. Nicht dieses, deshalb der Name Ashwagandha. Diese Wurzel wird getrocknet, gemahlen und dann nimmt man sie als Pulver oder als Komprette oder so etwas. Ist im Ayurveda ein ganz wichtiges Arzneimittel, also für viele, ja, da muss, also innerhalb des ayurvedischen Systems wird man sagen, für viele Vata-Probleme, also das kann innere Unruhe, Schwäche, also körperliche Schwäche auch, nicht Schlafstörungen und solche Dinge sein. Gleichzeitig ist sie aber auch, ist Ashwagandha auch ein sogenanntes Rasayana, also ein Aufbau, Stärkungs-, Verjüngungsmittel, würde ich jetzt mit aller Vorsicht sagen. Nicht? Dafür ist es auch sehr wichtig. In den letzten Monaten, Jahren ist es ein bisschen in Diskussion geraten, eben gerade, also Ashwagandha ist eben, das ist immer das Problem, nicht? Ist dann sehr populär geworden in allen möglichen Kreisen und auch von Influencern beworben. Und es gab dann Berichte über unerwünschte Wirkungen von Ashwagandha unterschiedlichster Art, was mich und auch viele Kollegen, also die damit arbeiten, ein bisschen gewundert hat. Das lässt sich auch im Einzelnen nicht so richtig nachvollziehen, ob es nur das Ashwagandha, die Kombination, die Menge oder solche Dinge gibt. Das muss man halt sagen, im Ayurveda würde man sowas schon individuell und in bestimmten Dosierungen einsetzen. Und eben auch nicht unbedingt für jeden, muss man auch sagen. Aber das ist jetzt richtig massiv. Also die Nebenwirkung, die ich so aus der Praxis kenne, die häufigste ist, dass Menschen, ayurvedisch würden wir sagen, solche, die eben auch in der Konstitution dazu neigen, darunter mal Durchfall kriegen können. Und dann muss man es aber einfach reduzieren oder absetzen und dann geht das auch. Ne? Aber das ist das Wichtigste dabei ist auch, diese pflanzlichen Arzneien sind nun letztendlich auch Arzneien. Ne? Und sobald man sie ab einer gewissen Dosierung anwendet, denke ich, sollte man sich schon vorher überlegen, wofür. Ne? Und, und eben darauf achten, was passiert, wenn die Leute das einnehmen.
Ja, also ich habe das Gefühl, es besteht ein regelrechter Hype um Ashwagandha und ich habe es auch mal ausprobiert, weil man mir empfohlen hat, es mal zu testen, um den Schlaf zu verbessern.
Und
mich hat es eher unruhig gemacht. Also mich hat es eher unruhig gemacht, ich konnte nicht besser schlafen dadurch. Also deshalb, ich habe es dann auch schnell wieder sein lassen.
Weißt du noch, wie viel du genommen hast, so in der Menge?
Nee, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, das ist schon einige Zeit her.
Ja.
Aber es war nicht absonderlich viel, aber...
Ja, aber ist ein wunderbares Beispiel. Also so wie ich dich jetzt sehe gerade, könnte ich mir vorstellen, dass es bei deiner Konstitution eh nicht so geeignet ist. Also da gäbe es andere Dinge. Das ist halt auch das Problem. Ne? Im Ayurveda gibt es selten eins für alle. Vor allem bei diesen spezifischen Arzneien ist es selten, dass eins für alle gut sein sollte. Und das ist dann halt was bei dem Hype ein bisschen untergeht. Ne? Da nimmt es einfach jeder erstmal und dann, je nachdem, wirkt es oder wirkt es nicht.
Wir leben ja in einer sehr binären Welt und in der Medizin gibt es ja auch starke Meinungen, sage ich mal, die alles verteufeln, was nicht klassisch schulmedizinisch eingeordnet ist. Jetzt kombinierst du beide Heilmethoden, nenne ich es mal, oder Heilpraktiken. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, siehst du eher beides ergänzend miteinander als eine strikte Trennung, korrekt?
Unbedingt, unbedingt. Also und ich würde auch sagen, das ist ja auch das, was ich jetzt bei unseren Patienten wahrnehme. Also die allermeisten, das wird eben oft so ein bisschen polarisiert diskutiert, aber den allermeisten ist auch klar, dass es viele Situationen gibt, wo sie sich natürlich und gut schulmedizinisch behandeln lassen sollten. Und dann kann man aber begleitend oder hinterher nicht, kann man natürlich gucken, was man ayurvedisch noch dazu macht. Also eben, ich finde eigentlich so dieses Stichwort der integrativen Medizin, das wäre das, was uns heute weiterbringen würde. Es gibt ja, ich meine, es gab ja jetzt, ich glaube, vor ein, zwei Jahren diese Initiative, nicht, wo man festgestellt hat, dass bei Blasenentzündungen viel zu oft Antibiotika verschrieben werden, ohne dass sie notwendig wären. Und das wäre so eine Situation, da könnte man, also ayurvedisch, aber auch mit anderen pflanzlichen Arzneien, kann man da viel erreichen. Und das erlebe ich auch jeden Tag. Ne? Da muss man, und dann bleiben natürlich die anderen. Ne? Also bleiben die anderen, wo man eben dann doch ein Antibiotikum geben muss. Ne? Das ist auch klar. Also auch das muss man jetzt gar nicht verteufeln. Aber ich glaube, wir kommen wirklich weiter, wenn wir versuchen, diese Dinge eben zu verbinden miteinander.
Wie kann ich denn, wenn ich jetzt Interesse an Ayurveda bekommen habe, weil ich uns zuhöre, wie kann ich denn als Anfänger Ayurveda oder ayurvedische Praktiken in meinen Alltag integrieren? Gibt es da irgendwas, was allgemeingültig ist? Ich habe verstanden, das ist sehr personalisiert, aber gibt es Praktiken, die jeder Mensch in seinen Alltag integrieren kann?
Ja, also viel eben, dass sobald es ein bisschen konkreter wird, muss man es personalisieren. Mhm. Ne? Aber ich glaube, das Erste wäre vielleicht so ein bisschen mal auf sich selber zu gucken. Ne? Also so wie du es jetzt zum Beispiel mit dem Ashwagandha beschrieben hast, also sich selber ernst nehmen so ein bisschen. Ne? Das erlebe ich auch oft bei Patienten, dass man einfach so ein 0815, der hat mir das empfohlen oder es wird dieses oder jenes empfohlen, dann nehme ich es und stelle fest, es tut mir gar nicht gut, nehme es aber weiter, weil es mir empfohlen wurde. Ne? Dass man da einfach auf sich achtet und guckt, was tut einem gut. Ne? Also der eine hat ein größeres Wärmebedürfnis, der andere kann Wärme gar nicht haben, der mag es lieber kühl um sich rum. Das wäre schon mal der erste Schritt, also sich selber so wahrzunehmen und darauf zu achten, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, normalerweise. So, und je nachdem, ne, dann gibt es halt so Dinge, also was man allgemein sagen kann, ne, eben wirklich so auf sich achten, was man allgemein sagen kann in Bezug auf die Ernährung. Es wäre schön, wenn man, wo immer es geht, eine gewisse Regelmäßigkeit hat, also zu denselben Zeiten isst. Wem das Intervallfasten bekommt, wird man ayurvedisch jetzt auch nicht jedem aufdrücken wollen, aber für manche ist das richtig super, auch aus ayurvedischer Sicht, nicht den bekommt. Und wer aber feststellt, das ist nichts für mich, ne, der muss dann gucken, wie er damit vielleicht anders umgeht. Ne. Auf Bewegung achten. Ne? Also bei den alten ayurvedischen Autoren gibt es so eine schöne Stelle, da heißt es, naja, Bewegung ist super und ganz toll und diese und jene, aber nicht für jeden was und vor allem es ist nicht jeder zum Marathonläufer gemacht und für den wäre es auch gar nicht gesund. Ne? Aber was jeder machen kann, sagen die Alten schon, ist jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen. Wobei die halbe Stunde ist jetzt von mir, aber spazieren gehen, ne, so. Und jeden Tag und draußen, ja, das wäre so eine einfache Maßnahme. Man könnte, und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist auf seine geistige und, wenn man so will, auch spirituelle, da sprechen wir Mediziner ungern drüber und ich auch, muss ich gestehen, aber Gesundheit zu achten. Also der Mensch besteht eben nicht nur aus dem Körper, er hat auch noch einen Geist. Ne? Also tu was für den Geist und zwar was Wohltuendes. Ne? Ich denk über gute Dinge nach und solche Dinge. Und denk daran, dass du vielleicht auch eine Seele hast, was du dafür tust. Was du dann machst, ne? Ob du jetzt eine tibetische Meditation oder einen Rosenkranz betest, einen katholischen, das bleibt dem Menschen selber überlassen. Aber einfach daran denken, auch das gehört dazu. Und zwar nicht, weil die Menschen unbedingt besser werden damit, sondern weil sie gesünder leben dann, wird man ayurvedisch sagen. Mhm. Ne? Wenn sie auf alle diese Ebenen achten. Und das sind die Dinge, die man allgemein machen kann. Bei spezielleren Dingen, da lohnt es sich dann schon mal vielleicht zu einem ayurvedischen Arzt oder Therapeuten zu gehen, vielleicht mal, auch wenn man nicht krank ist, so in Bezug auf Ernährung, Gewürze und solche Dinge, sich nochmal spezifischere Dinge empfehlen zu lassen.
Ja, es ist hochspannend. Vielleicht komme ich dich mal in Kassel besuchen.
Ja, bitte, gerne. Ja, jederzeit.
Jetzt haben wir ja festgehalten, dass sich Ayurveda auch mit der Zeit verändert hat und weiterentwickelt hat. Und wenn wir jetzt gemeinsam in die Zukunft schauen, glaubst du, dass neue Technologien wie KI auch im Ayurveda Einzug finden? Also glaubst du, dass wir Apps sehen werden, die Analysen machen mit einem oder eine KI-gestützte Ernährungspläne auf der Basis vom Ayurveda, dass es sowas geben wird?
Ja, das gibt es zum Teil, also oder zumindest wird es entwickelt, glaube ich, soweit ich das so mitkriege und höre. Also in Indien, die sind ja auch immer ganz vorne dran mit solchen Dingen. Das wird es sicher geben und ich denke, es ist auch sicher nützlich. Also ich glaube halt, dass die, zumindest im Moment, die KI alleine uns vielleicht noch nicht alles abnehmen kann. Ja? Mhm. Aber und sobald es eben spezifischer wird, sollte, denke ich, im Moment zumindest noch ein Arzt oder Therapeut darüber schauen. Aber viele alltägliche Dinge, ne? Eben sowas zum Beispiel, ne? Die Ernährung, wie kann ich mich in dieser Jahreszeit nach meiner Konstitution ernähren oder in jener Jahreszeit. Für solche Dinge wird es, glaube ich, richtig nützlich, weil wir ja auch auf einmal ganz viele Daten zur Verfügung haben, die wir ausnutzen können.
Das war wirklich ein super spannender Austausch. Hast du zuletzt noch Tipps für unsere Zuhörer, wie sie sich dem Ayurveda annähern können?
Also das Erste wäre eigentlich das, was ich vorhin schon sagte. Achten Sie auf sich, nehmen Sie sich selber ernst. Ne? Also nehmt euch selber ernst, mit euren Vorlieben, Abneigungen und all diesen Dingen. Nehmt das ernst und guckt, was dahinter steckt. Und ansonsten denkt daran, dass Gesundheit eben nicht nur körperlich ist, sondern auch geistig und spirituell oder wie immer man das nennen mag, auf einer anderen Ebene auch noch weitergeht. Und das wäre, glaube ich, schon eine Menge. Und ansonsten, es gibt ja, Ayurveda ist noch relativ klein in Deutschland, muss man auch sagen, aber es gibt sicher, also in der Nähe Angebote, sich da mal, sei es, dass man einen Kochkurs macht oder sich vielleicht auch mal eine ayurvedische Anwendung geben lässt, aber dann gucken, dass die passt und dass man Ruhe hat danach. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz konkreter Zugang zu Ayurveda.
Dr. Ananda Chopra, vielen Dank für deine Zeit und den sehr informativen Austausch. Ich habe große Lust bekommen, mich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, die Brücke von der Schulmedizin zum Ayurveda aufzubauen und uns zu erklären, dass beides sich nicht gegenseitig ausschließt, sondern hervorragend sich ergänzt und überall Wahrheit drin ist und auch Evidenz im Ayurveda über Jahrtausende da ist, vielleicht nicht in klinischen Studien doppelblind randomisiert, aber die Vielzahl an Jahren gibt dem Ganzen recht. Ich möchte vielleicht doch noch eine letzte Frage stellen. Siehst du eine Schnittmenge zwischen den ganzen alten Heilmethoden, also traditioneller chinesischer Medizin, dem Schamanismus und Ayurveda?
Also auf jeden Fall, das ist etwas, was ich immer mal wieder erlebe. Manchmal hat man ja so Panels oder so Konferenzen, wo man da eingeladen wird, wo verschiedene Vertreter sind. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass sobald es um die konkreten Empfehlungen geht, ja, da ist es oft so, dass zumindest, also ich kann das zumindest sagen für Ayurveda und traditionelle chinesische Medizin, dass die konkreten Empfehlungen oft recht ähnlich sind. Ne? Auch der Gebrauch von Ingwer zum Beispiel, ganz konkret. Ne? Die Begründungen sind völlig unterschiedlich. Das finde ich auch so faszinierend. Ne? Also die Chinesen haben zwar auch 5 Elemente, aber das ist ja ganz woanders irgendwie. Ne? Und insofern, da sehe ich auf jeden Fall eine Schnittmenge. Schamanismus und diese Dinge, glaube ich, also soweit das nicht sowieso zu jeder Heilkunde gehört, da glaube ich, sind die Schnittmengen doch ein bisschen geringer vielleicht, weil einfach der Ansatz, ne, und auch vielleicht die Rolle des Therapeuten da noch mal ein bisschen anders ist. Aber wie gesagt, was mich immer wieder so fasziniert, auch wenn jetzt so Menschen kommen zu mir und mir erzählen, was ihnen der andere, wie auch immer, ne, TCM-Arzt oder so empfohlen hat, da bin ich wirklich immer wieder beeindruckt, wie ähnlich das dem wäre, was ich denen auch raten würde, ne, oder geraten habe. Insofern gibt es da sicher Schnittmengen.
Super. Nochmals ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Arbeit als Brückenbauer im medizinischen Feld. Es hat mir großen Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank.
Danke sehr und ja, komm gerne mal vorbei.
Das mache ich.
Die Fakten der Folge.
Ayurveda bedeutet Wissenschaft vom Leben und verfolgt 2 Hauptziele. Die Gesundheit eines gesunden Menschen zu erhalten und die Krankheiten zu behandeln. Im Gegensatz zur modernen Medizin, die oft zwischen Gesundheit und Krankheit unterscheidet, betrachtet Ayurveda den Menschen ganzheitlich und integriert präventive sowie heilende Maßnahmen in den Alltag. Ein zentraler Aspekt des Ayurveda ist die individuelle Herangehensweise. Jeder Mensch hat eine eigene Konstitution, weshalb es keine universelle Lösung für alle gibt. Stattdessen werden personalisierte Empfehlungen zur Ernährung, Lebensstil und Behandlung gegeben. Neben der Pflanzenheilkunde spielen auch Ernährungsregeln und spezielle Anwendungen wie Panchakarma eine große Rolle. Ayurveda steht nicht im Gegensatz zur Schulmedizin, sondern kann sie sinnvoll ergänzen. Besonders bei chronischen Erkrankungen oder in der Nachsorge, beispielsweise nach einer Krebstherapie, bietet Ayurveda wertvolle Ansätze. Die Kombination aus Schulmedizin und Ayurveda als integrative Medizin ermöglicht es, das Beste aus beiden Welten für den individuellen Patienten zu nutzen. Ayurveda ist keine starre, überholte Tradition, sondern entwickelt sich kontinuierlich weiter. Die Methoden werden an moderne Lebensbedingungen angepasst und durch wissenschaftliche Erkenntnisse ergänzt. So bestätigen beispielsweise neue Studien zur Darmgesundheit und Mikrobiom einige der jahrhundertealten ayurvedischen Prinzipien und zeigen deren Wirksamkeit in der heutigen Zeit. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja nochmal Random Reminder. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Und schreibt uns an podcast@cermtech.de. Was habt ihr für Fragen? Was wolltet ihr schon immer einmal wissen? Ich bin gespannt auf eure Gedanken.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, schwarzer Pfeffer gegen Heißhunger. Warum bekommen wir überhaupt Heißhunger? Heißhunger ist nicht einfach nur ein Verlangen nach Essen, es ist oft ein Zeichen dafür, dass der Körper oder das Gehirn nach einem schnellen Energieschub sucht. Die häufigsten Gründe für plötzlichen Heißhunger sind Blutzuckerschwankungen, zum Beispiel nach kohlenhydratreichen Mahlzeiten oder Dopaminmangel, dann will der Körper schnell eine Belohnung. Aber auch schlechte Darmbakterien, die Zucker verlangen, können ein Grund sein oder schlicht und einfach Stress, denn der führt zu einem Cortisolanstieg, was den Hunger verstärken kann. Wie hilft nun schwarzer Pfeffer? Schwarzer Pfeffer enthält Piperin, ein Alkaloid, das den Stoffwechsel anregt und so Blutzuckerschwankungen reduziert. Dopamin und Serotonin werden reguliert, was emotionales Essen reduziert und Verdauungssysteme werden aktiviert, sodass Nährstoffe besser aufgenommen werden können. So benutzt du ihn gegen Heißhunger. Rieche an frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer, wenn du Lust auf Süßes hast. Der intensive Duft beeinflusst das limbische System im Gehirn, das für Hunger und Sättigungsgefühle zuständig ist. Oder gib eine Prise schwarzen Pfeffer in Wasser oder Tee. Die leichte Schärfe kann das Verlangen nach Zucker senken. Du kannst ihn auch mit Honig mischen, falls du trotzdem Süßes brauchst. Das sättigt schneller und verhindert einen Blutzuckercrash. Also mein Random Reminder dieser Woche, schwarzen Pfeffer gegen Heißhunger. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtech.de.